Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Wir versuchen euch im frischen Podcast vom Update vom 12. Mai schon mal einzustimmen. Und zwar auf den Mega-Event, der morgen ist. Yeah. Leute, morgen ESC Eurovision Song Contest in Liverpool. Und ich habe spontan beschlossen, dass ich Fan bin von Finnland. Das ist für mich wirklich der perfekte Mix aus total drüber, totally drüber, abgedreht, catchy. Ich leg mich fest, Finnland gewinnt. Ich habe noch nie ein so großes Fragezeichen im Studio stehen sehen wie jetzt gerade und es ist Martin Schütz.
Ja, jegliche Körperspannung hat mich verlassen. Ich habe diesen Song noch nie so lange gehört wie gerade eben, weil ich ihn wirklich immer nur bisher geschafft habe, in so homöopathischen Dosen von 4 bis 7 Sekunden.
Ach, jetzt hör doch auf.
Wirklich, deswegen gucke ich morgen vielleicht was anderes.
Ja, hast du recht, Martin. Es gibt natürlich auch noch andere, wichtigere Termine an diesem Wochenende. Und über die werden wir natürlich auch sprechen. Dazu gehört auf jeden Fall die Türkei-Wahl am Sonntag. Das ist so ein wichtiger Termin. Wie blicken junge kurdischstämmige Menschen darauf? Dazu habe ich mit Serin gesprochen. Für sie war das überhaupt ihre allererste Wahl für die Türkei. Außerdem holen wir uns eine Einschätzung von Nalan Sipa. Die ist Journalistin, sehr viel in Kreuzberg unterwegs, um mit Menschen aus der deutsch-türkischen Community über diese Wahl zu sprechen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es könnte knapp werden zwischen Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der die Opposition hinter sich vereinigen konnte. Diese Wahl betrifft auch viele Menschen hier, denn 1,5 Millionen Menschen in Deutschland haben die türkische Staatsbürgerschaft und konnten bis Dienstag ihre Stimme abgeben. Eine von ihnen ist Serin, 20 Jahre, geboren in Deutschland, hat beide Staatsbürgerschaften und einen kurdischen Hintergrund. Serin hat mir erzählt, wie sie diese Wahl wahrnimmt, denn für sie war es die allererste Türkei-Wahl.
Wir haben vom türkischen Konsulat aus die Möglichkeit bekommen, hier in Bremen, hinterm Hauptbahnhof, in der ÖVB-Arena dort wählen zu gehen. Mhm. Genau, und dann sind wir dahin. Das war an dem Samstag, es lief 3 Tage lang und mussten uns erstmal anstellen. Das hat auch sehr, sehr lange gebraucht, bis man überhaupt rangekommen ist. Hier in Deutschland geht das ja ganz, ganz schnell, weil jeder ja seinen eigenen Bezirk hat. Und nach 3 Stunden Warten so ungefähr sind wir dann rangekommen, sind reingegangen und das lief alles ein bisschen anders ab als ich das kenne von den deutschen Wahlen. Die Stimmzettel sind auch ganz anders gewesen. Dann sind auch, wie man die Stimme abgibt, das ist auch ein bisschen anders gewesen. Es war mit einem Stempel. Und dann haben wir gewählt und sind auch wieder raus. Das ist alles ein bisschen anders gewesen, aber eigentlich recht so, wie ich mir eine Wahl halt vorgestellt habe.
Verrätst du uns auch, wen du gewählt hast?
Ja klar, das kann ich machen. Ich habe Kılıçdaroğlu gewählt.
Ja, erzähl uns ein bisschen mehr dazu.
Genau, also er ist, also wie soll ich das sagen, es ist für mich eher nicht wirklich, weil ich unbedingt möchte, dass er gewählt wird, sondern für mich ist das eher so gewesen, das ist ein bisschen die bessere Entscheidung von zwei Entscheidungen gewesen.
Von zwei möglichen Optionen. Genau, also genau. Du hast dich für Kılıçdaroğlu entschieden. Das ist der Kontrahent, der Herausforderer von Recep Tayyip Erdogan. Also genau, der Oppositionskandidat. Genau. Mhm. Was glaubst du denn trotzdem, was Kılıçdaroğlu anders machen könnte? Oder auch für dich eben, für deine Familie mit dem kurdischen Background, was er da ändern könnte?
Ich denke, er hat mehr so die Sichtweise, dass er nicht wirklich 100% gegen uns ist. Ich weiß nicht, wie weit sich das in Zukunft lockern wird oder ob sich dann doch im Endeffekt herausstellen wird, dass es mit ihm dann doch schlimmer ist. Das kann ich alles nicht wissen und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, in welche Richtung das ungefähr gehen soll. Ich hoffe einfach nur, dass es in eine bessere Richtung gehen wird, dass wir ein bisschen mehr akzeptiert werden. Aber vorab, dass auch erstmal die Lebensverhältnisse in der Türkei gebessert werden für erstmal alle dort Lebenden und dann für Unterdrückte, wie zum Beispiel uns Kurden.
Wie wird denn eigentlich diese Wahl dann in deiner Familie diskutiert? Wie sprecht ihr darüber? Gibt es große Diskussionen, was ja die Wahl für den einen oder gegen den anderen angeht?
Wir haben nicht wirklich viel darüber diskutiert, weil für uns ist das so ein bisschen alles klar gewesen, dass wir halt jemanden wählen müssen, alle zusammen, damit unsere Stimmen alle zusammen an eine Person geht. Wie soll ich sagen, damit wir halt Erdogan dann wegwählen können, so ein bisschen.
Wie ist das in deinem Freundeskreis? Wie sind da so die Verhältnisse? Also deine Meinung, deine Haltung, hast du uns ja auch gerade schon gesagt, für wen du deine Stimme abgegeben hast.
Genau.
Ist das in deinem Freundeskreis ähnlich oder gibt es eben auch Menschen, die sagen, nee, aber wir geben unsere Stimme eben Erdogan?
Also tatsächlich habe ich in meinem Freundeskreis wirklich beide Seiten oder sogar drei Seiten, sage ich mal. Ich habe halt wirklich Freunde, die dann gar nicht wählen gehen oder die, wenn die wählen gehen, einfach irgendjemanden wählen gehen, weil denen das eigentlich recht egal ist. Dann habe ich auch natürlich die Freunde, die wie ich denken, die halt wirklich denken, dass er da weg muss. Vollkommen egal, ob das jetzt Freunde sind, die türkischen Hintergrund haben oder kurdischen Hintergrund, das ist da vollkommen egal. Dann habe ich aber auch Freunde, die ganz, ganz anders denken. Die denken, dass er bis heute dem Land nur Gutes getan hat und dass er auch super viel erreicht hat und dass er weiterhin da bleiben sollte, weil sie sonst anderweitig mit anderen ihre Identität oder die Religion oder dem Gleichen halt dann verlieren.
Also, dass er da bleiben sollte, du meinst Erdogan damit, ne? Also
genau,
ihn geht's dann gerade, genau.
Genau.
Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, auch direkt zu Beginn, was du dir von dieser Wahl versprichst oder was du dir von dieser Wahl erhoffst. Was ist für dich der wichtigste Punkt? Was würdest du sagen?
Für mich ist wirklich der wichtigste Punkt, dass vollkommen egal, welche Nationalität, welche Religion wir haben, ich möchte, dass einfach alle Menschen, alle Bürger, die in der Türkei leben, dass denen bessere Möglichkeiten gegeben werden. Also jetzt vor allem nach dem großen Erdbeben, was wir alle mitbekommen haben, möchte ich, dass denen da einfach organisierter und besser geholfen wird, dass da jemand wirklich steht, der sich wirklich aus ganzem vollen Herzen nur wirklich für die Menschen einsetzt und alles, was gemacht wird, für die Bürger gemacht wird und dass sich das ein bisschen ins Positive wendet. Ich finde, es sind gerade in der Türkei viel zu viele Menschen, die viel zu wenig haben, die sich vieles nicht leisten können. Also ich kenne das zum Glück nicht von meiner Familie aus, aber ich habe auch Leute bei uns dann in der Umgebung drüben, wo ich denen gerne unter die Hände greifen würde, aber wir das selbst nicht machen können, sondern sowas einfach vom Staat kommen muss. Und das ist das, was ich mir einfach wünsche, dass die Lebensverhältnisse sich in der Türkei dann durch diese Wahlen einfach etwas verbessert.
Serin, dann danke ich dir sehr für deine Offenheit, dass du uns ein bisschen dazu erzählt hast, wie diese Wahl, diese erste Türkei-Wahl für dich abgelaufen ist, wen du gewählt hast. Und dann sind wir wahrscheinlich alle gespannt, wie es an diesem Sonntag ausgehen wird. Herzlichen Dank.
Ich danke euch, dass ich eingeladen worden bin, dass ich auch meine Stimme hier und meine Meinung hier sagen konnte. Ich bin auch super gespannt und ich hoffe, dass unsere Stimmen und das ganze Warten sich dann auch gelohnt hat.
Deutschlandfunk Nova.
Am Sonntag wird gewählt in der Türkei und für diesen jungen Mann ist klar, wer seine Stimme bekommt.
Ich werde der AKP meine Stimme geben, weil die AKP bis dato einige Versprechen eingehalten hat. Durch verschiedenste Bilder, Videos und kann man auf jeden Fall feststellen, dass die AKP einen enormen wirtschaftlichen Schub der Türkei gegeben hat, auch wenn es aktuell eine Inflation in der Türkei herrscht.
Die Unterstützung aus Deutschland für Präsident Erdogan und seine AKP, die ist groß. Bis Anfang dieser Woche konnten DeutschtürkInnen ihre Stimme ja abgeben. Und rund 43% der 1,5 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland sollen gewählt haben. Das sind 19% mehr als bei der letzten Parlamentswahl. Wie groß ist die Unterstützung für Erdogan und was beschäftigt die deutsch-türkische Community? Darüber konnte ich sprechen mit Nalan Sipa, die ist Journalistin. Nalan, du hast unter anderem auch mit diesem jungen Wähler gesprochen, den wir eben gehört haben. Es gab auch noch einen anderen, der hat zum Beispiel gesagt, er findet Erdogan einfach cool. Warum wird Erdogan, warum wird seine Partei noch von Deutsch-Türken gewählt.
Also anstatt jetzt meine Meinung dazu zu geben, kann ich gerne rekonstruieren, was die mir gesagt haben. Also ich bin sehr oft in Kreuzberg unterwegs und mache Straßeninterviews. Und so wie ich das feststellen konnte, gibt es mindestens 7 Gründe. Ich will sie ganz kurz und schnell einreißen. Erstens, derjenige, der eben zu Wort gekommen ist, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut das türkische Propaganda funktioniert hat. Also er hat genau das wiedergegeben. Das waren fast 1:1 Formulierungen der AKP-nahen Medien. Mhm. Wobei man sagen muss, das sind fast 90% der Medien. Ja? Also das ist der erste Grund. Der zweite Grund: Einer hat gesagt, er wählt Erdogan, weil die deutschen Medien seit 2014 ein Türkei-Bashing betreiben würden. Ein anderer hat gesagt, ich bin Moslem, mir ist meine Religion wichtig, ich werde hier diskriminiert als Moslem, also wähle ich ihn, weil er für den Islam steht. Ein anderer hat gesagt, meine Eltern wählen ihn, also wähle ich ihn auch, ein praktischer Grund. Ein anderer, der quasi Erdogan als cool und Playboy übrigens auch bezeichnet hat, sieht, glaube ich, in ihm einen sogenannten Underdog aus der Gesellschaft. Erdogan kam aus armen Verhältnissen, hat es geschafft. Er selbst kommt vielleicht hier in Deutschland auch aus ähnlichen Verhältnissen, hat das Gefühl, dass er hier diskriminiert wird mit seiner Identität. Also wählt er ihn auch, weil er sich mit ihm identifizieren kann. Dann gibt es die Zielgruppe, die soziologisch sogenannten Importbräute. Frauen und Männer, die durch Familiennachzug nach Deutschland kommen. Sie können nicht so gut Deutsch, kommen hier nicht wirklich an, haben wahrscheinlich auch eine Nostalgie, wie die Türkei damals war, als sie das Land verlassen haben. Sie sehen das Land einmal im Jahr. Und das war einer der Gründe, als mir einer sagte, ich fahre einmal im Jahr dahin, am Zoll muss ich nicht so lange warten, die Autobahn ist perfekt, also wähle ich hin. Auch okay. Ein Grund. Ja. Und der letzte Grund
genau,
ist...
Genau, ich habe mitgezählt, jetzt sind wir beim 7.
Genau, und der letzte ist, das sind die überzeugten Wähler, das sind die Gläubigen, die Konservativen, die patriarchale Strukturen und Gesellschaften gut finden. Und die sagen, Hauptsache AKP... Weil wir wollen nicht, dass diese säkularen, militärischen Leute, wie die Regierungen vor Erdogan ja teilweise waren, nochmal an die Macht kommen.
Was ist denn mit den anderen, die ja auch dann diesmal ihre Stimme abgegeben haben, aber dann eben für jemand anders oder andere Parteien? Wie ist da deine Einschätzung? Warum sind die wählen gegangen?
Die sind wählen gegangen, und das sind auch wieder Aussagen aus meinen Straßeninterviews auf meinem YouTube-Kanal. Sie wollen, weil sie einen Wechsel wollen. Sie haben gesehen, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht. Sie sind damit sehr unzufrieden. Insbesondere die Meinungsfreiheit. Die eine hat mir gesagt, also wenn ich demnächst in die Türkei fliege im Sommer, will ich nicht am Flughafen verhaftet werden, nur weil ich die Regierung kritisiert habe. Das ist auch ein Grund. Ein weiterer Grund ist das Erdbeben in der Türkei, was eine staatliche Bürokratie aufgezeigt hat, die einfach auf einen unfähigen Staat mittlerweile hindeutet. Weil wenn sie eine Katastrophenbehörde nur mit ihren Verwandten, Bekannten und unfähigen Menschen besitzen, nur weil sie ihnen nahestehen, aufgrund der Parteizugehörigkeit, die aber gar keine Expertise haben, führt es natürlich zu solchen Ergebnissen, wie wir es leider sehen mussten, was ja sehr viele Menschenleben gekostet hat. Und die Oppositionellen sagen, das reicht, die Bürokratie, die Meinungsfreiheit, die Wirtschaft und generell die Atmosphäre im Land muss sich wechseln. Sie wünschen sich einen Wechsel.
Wir haben ja auch mit einer Kurdin gesprochen, mit Serin, die eben auch zum ersten Mal abstimmen durfte für die Türkei-Wahl. Was würdest du denn sagen, was tut dieses 6-Parteien-Bündnis, also die Opposition, eigentlich dann speziell für diese Minderheit? Oder was macht es attraktiv, sie zu wählen?
Also ich habe vor 3 Wochen den Oppositionskandidaten, Präsidentschaftskandidaten der Opposition interviewen dürfen in der Hauptstadt Ankara.
Kılıçdaroğlu ist das, ne?
Kılıçdaroğlu, ja, genau. Ich habe ihn gefragt, werden die Minderheiten, nicht nur Kurden, sondern auch die christlichen Minderheiten, wie Armenier zum Beispiel, demnächst dieselben Freiheiten haben? Und da hat er gesagt, ja. Wir sind stolz darauf, dass die Türkei ein Land ist, in dem so viele Menschen mit unterschiedlichen religiösen und ethnischen Zugehörigkeiten leben. Die pro-kurdische HDP hat ihre Wähler dazu aufgerufen, die Opposition zu unterstützen, weil sie sagen, wir wollen jetzt Hauptsache Demokratie. Das ist das Einzige, was wir wollen, und deswegen unterstützen wir die Opposition mit Kılıçdaroğlu.
So wie du uns das jetzt schon alles erklärt hast, Nalan, merkt man ja, also es liegt zum einen sehr viel Hoffnung in dieser Wahl, aber eben auch sehr, sehr viel Emotionalität. Das ist zumindest so mein Eindruck von außen. Was erhoffst du dir denn eigentlich von dieser Wahl?
Was ich mir erhoffe, also ich kann dieses Jahr wirklich mich nicht auf die Meinungsumfragen stützen. Es gab sehr viel Kritik dazu an beide Seiten. Sie seien manipuliert oder man hätte die Fragen anders gestellt. Und deswegen die Methoden so ein bisschen, die Methoden wurden kritisiert, weil sie natürlich das Antwortverhalten beeinflussen. Deswegen will ich habe bis jetzt keine Ergebnisse geteilt. Aber wer auch immer gewinnt in der Türkei, ist es meine Hoffnung, dass diese Gesellschaft nicht resigniert, dass sie jetzt nicht sagt, wie die Menschen im Iran, wir kapseln uns jetzt total ab und wir wollen mit der anderen Seite gar nichts mehr zu tun haben. Wir haben unsere eigenen Läden, wir haben unsere eigenen Partys, wir haben unsere eigenen Kreise und schotten uns vollkommen ab. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, glaube ich, gesellschaftlich gesehen. Deswegen hoffe ich mir, dass Menschen, egal wie diese Wahlen ausgehen, die Hoffnung nicht verlieren auf einen demokratischeren Staat und dass sie diesen demokratischen Willen nicht verlieren. Und ich hoffe, dass die Türkei den Anschluss einfach an die anderen Länder, an die demokratischen Länder dieser Welt nicht verliert.
Nalan Sirpa, Journalistin, wir haben gesprochen mit ihr über die Türkei-Wahl.
Deutschlandfunk Nova.
Ich kann euch ganz genau sagen, wer von meinen Freunden und Freundinnen gestern aus war. Denn so ein paar Spezies, ne, die sind am nächsten Tag ein bisschen heiser. Weil im Club, ihr wisst es ist laut und wenn du quatschen willst, dann musst du sehr laut sprechen oder schreien. Und das geht dann eben auf die Stimme. Und man versteht natürlich sowieso immer nur die Hälfte. Ne? Wir haben uns ja heute in der Redaktion ein TikTok angeguckt von YNH. Der sagt, er hat den ultimativen Trick gefunden, um alles zu verstehen im Club.
Das Ding ist, ihr müsst euch einfach mindestens ein Ohr zuhalten. Und zwar das, wo reingesprochen wird.
Okay, Ohren zuhalten, damit man besser hören kann. Klingt erstmal unlogisch oder vielleicht doch nicht. Caro Nieder aus dem Nova-Team, funktioniert das wirklich?
Ich weiß es nicht. Ich werde es aber direkt am Wochenende im Club mal testen.
Okay, dann ciao, Caro. Danke fürs Gespräch. Viel Spaß.
Das war jetzt natürlich noch nicht die finale Antwort. Ich habe mit Dr. Stefan Ewert vom Department Medizinische Physik und Akustik der Uni Oldenburg gesprochen. Und er sagt, er kann sich gut vorstellen, dass das funktioniert, wenn wir uns ein Ohr zuhalten.
Dann versperren wir für die Schallwellen, also das ist das Sprachsignal, was wir verstehen wollen, eben den Weg zum Trommelfell. Da wird im Prinzip das Signal aufgenommen und in unser Gehirn weitergeleitet. Dann versperren wir diesen Weg und dann können viele Anteile des Störgeräuschs, aber auch der Sprache, gar nicht mehr gehört werden. Jetzt kann aber der positive Effekt überwiegen, dass im Prinzip, so wie der junge Mann das auch in dem Video schildert, dass ein Großteil des Störgeräuschs dann einfach gar nicht mehr wahrnehmbar ist.
Okay, also ich halte mir ein Ohr zu, habe ich richtig verstanden, nicht beide, ne?
Er sagt sogar, du kannst auch beide zuhalten.
Ah, okay, alles klar. Also dann wird aber doch auch das, was der andere zu mir sagt, leiser.
Ja, das stimmt. Ewert sagt aber, dadurch, dass die Person ja viel näher an dir dann dran ist, produziert sie immer noch so Sprachfetzen, die für uns verständlich sind. Dabei ist es fürs Gehirn dann sogar hilfreich, dass wir noch ein zweites Ohr haben.
Das dient dann sozusagen für unser Gehirn dazu, zu schätzen, was denn das Störgeräusch ist. Denn da wird ja die Musik und all diese Nebengeräusche, die werden da sehr gut wahrgenommen. Und dann kann unser Gehirn das noch besser rausfiltern, indem es den Unterschied zwischen beiden Ohren vergleicht.
Also auf einem Ohr kommt Sprache an, auf dem anderen wird dann erkannt, das stört mich hier alles an Geräuschen und dann kann man es so wegfiltern.
Okay, ja, kann ich zumindest theoretisch erstmal nachvollziehen. Aber ich will natürlich jetzt aber wissen, wie sich das anhört.
Ja, Sonja, deswegen haben wir hier natürlich was vorbereitet.
Wir machen so eine Kochshow im Fernsehen, da haben wir mal was vorbereitet.
Genau,
ja.
Ich komme jetzt mal zu dir rum. Wir haben nämlich laute Musik für dich und dann testen wir das einfach
mal. Ja, finde ich gut. Komm mal rum. Muss ich auch noch irgendwas machen? Kopfhörer abnehmen oder irgendwas, kann alles so
ja,
bleiben?
Ja, Kopfhörer runter.
Gut, dann nehme ich die jetzt mal runter. Ja, alles klar.
So, hier hast du jetzt erstmal laute Musik.
Ja.
Mich so, wie ich gerade rede. Jetzt halt dir mal ein Ohr zu, was zu mir zeigt.
Ja, das wäre jetzt das Ohr.
Kannst du mich jetzt besser hören?
Geht so, um ehrlich zu sein.
Halt mal das andere
Ohr. Ja, sag nochmal was.
Hallo Sonja, wie geht's dir heute?
Ich finde, mit beiden Ohren zuhalten geht's besser. Ich glaube, du hast gerade gesagt, hallo Sonja, wie geht's dir denn heute?
Ja, richtig.
Ist richtig. Ah, also siehst du mal, guck mal, dann habe ich es zumindest mit zwei Ohren, konnte ich dich besser verstehen. Also generell kann man mit beiden Ohren besser hören, aber wenn ich sie mir jetzt beide zugehalten habe, ne?
Also hat der Trick bei dir nicht so richtig funktioniert?
Ja, es geht so, finde ich. Also ich musste mich schon auch sehr drauf konzentrieren. Ne? Kann natürlich jetzt auch sein, weil wir die Situation so ein bisschen nachgestellt haben. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ja. Vielleicht funktioniert es im Club besser. Wir wissen es nicht genau. Wir haben aber mal unseren lieben Producer Julian gefragt. Der hat das mal so soundtechnisch ein bisschen, verändert, damit ihr einmal hören könnt, wie es eigentlich dann im Club klingen würde, wenn jemand mit euch redet und ihr euch die Ohren zuhaltet. Sonja, du auch hier? Ja, boah, ich weiß, das war richtig cool. Mhm. Und wie geht's dir? Ja, so könnte es ungefähr klingen. Was Dr. Ewert aber noch besonders wichtig war, eigentlich schlägt er vor, sich den ganzen Abend die Ohren zuzuhalten im Club, weil so laute Musik natürlich zu einer Hörschädigung führen kann. Und dann verstehst du auch irgendwann außerhalb vom Club nichts mehr.
Das ist richtig ein wichtiger medizinischer Hinweis. Aber ich glaube ganz ehrlich, also let's face it, das macht doch kein Mensch. Steht doch niemand den ganzen Abend so im Club und sagt, also man.
Es wäre merkwürdig.
Es wäre ein bisschen merkwürdig. Aber okay, falls ihr das machen sollt, feel free to do it. Dann, Caro, danke für dieses interessante Experiment. Und ich guck mal, was beim nächsten Clubbesuch so bei mir ohrtechnisch noch alles drin ist. Danke dir.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Der Bundestag hat heute darüber debattiert, ob es ein Recht auf Wohnungstausch geben soll. Das fordert die Linke. Also wenn Menschen meinen, dass sie in einer zu großen Mietwohnung leben, dann könnten sie die ja mit jemandem tauschen, der in einer kleinen Wohnung lebt, aber eine große Wohnung braucht oder sucht. Die Linke möchte, dass jeder dazu ein Recht hat. Martin Schütz aus unserer Nova-Redaktion. Was ist denn genau der Vorschlag der Linken?
Also die Tauschpartner wechseln nicht nur die Wohnung, sie übernehmen auch die jeweilige Miete, die gerade bezahlt wird. Damit soll dann verhindert werden, dass durch den Wohnungswechsel die Miete steigt. Und Vermieter sollen den Tausch auch nur in besonders triftigen Gründen verweigern, sodass dem eigentlich nichts mehr im Weg steht, wenn man Tauschpartner hat.
Gibt es denn überhaupt so viele potenzielle Tauschpaare für Wohnungen?
Ja, also jeder 16. Haushalt lebt in einer zu kleinen Wohnung und genauso viele Haushalte haben zu viel Platz in ihren Wohnungen, zumindest gemessen an der Anzahl der Menschen, die darin wohnen. Das hat eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, also des IW, ergeben. Also es gibt rein theoretisch einen Markt für genau solche Tauschmöglichkeiten.
Wie hat das Institut der Deutschen Wirtschaft denn zu viel oder zu wenig Platz definiert?
Also beengt sind grob die Haushalte, die weniger Wohnräume zur Verfügung haben, als tatsächlich dann Haushaltsmitglieder in der Wohnung leben. Das betrifft laut dem Institut der Wirtschaft vor allem wohl junge Familien, also beispielsweise eine vierköpfige Familie, die dann in einer Dreizimmerwohnung lebt. Und die lebt demnach beengt. Und großzügig leben Haushalte, die zwei Zimmer extra haben. Und das sind wohl eher ältere Ehepaare, deren Kinder schon ausgezogen sind und die dann eben diese Kinderzimmer nicht mehr benötigen.
Okay, also theoretisch gibt es ja dann diesen Markt. Wie sieht es denn praktisch aus? Haben die Leute Bock auf so einen Tausch?
Geht so, muss man ganz ehrlich sagen. Also in Berlin gibt es bei den städtischen Wohnungsgenossenschaften schon seit einigen Jahren eben ein solches Modell. Das beinhaltet, dass beide Parteien den alten Mietvertrag übernehmen, Mieten also gering bleiben, genau das, was auch die Linke fordert. Aber das funktioniert bisher nicht, sagt Pekka Sagner, Experte für Wohnungspolitik und Immobilienökonomie am IW.
In der Praxis hat sich gezeigt, es gibt relativ viele Haushalte, die möchten sich vergrößern innerhalb der kommunalen Wohnungsunternehmen oder der Mieterin. Und tatsächlich relativ wenige Haushalte, die sich verkleinern möchten. Das Verhältnis ist ca. 5:1. Das heißt eben auf jeden Haushalt, der sich vergrößern möchte, gibt es einfach nur 20% Haushalte, die sich tatsächlich verkleinern möchten.
Ja, und das ist nicht nur in Berlin wohl so. In fast allen anderen Städten in Deutschland, wo Genossenschaften das anbieten oder auch auf den Tauschbörsen, klappt das bisher nicht. Das hat das Empirica-Institut herausgefunden. Aus Sicht von Pekka Sagner fehlen die Anreize, dass Menschen aus ihrer dann ja mutmaßlich zu großen Wohnung ausziehen.
Was könnten das denn für Anreize sein?
Na, beispielsweise eine Garantie, dass im Anschluss die Miete über einen längeren Zeitraum nicht erhöht wird, egal in welche Wohnung man dann geht, und dass auch beispielsweise Kosten für Umzüge und so weiter in Teilen übernommen werden.
Und dann funktioniert das?
Schwer zu sagen. Also aus Sicht von Pekka Sagner sprechen auch ganz praktische Gründe gegen einen solchen Wohnungstausch.
Stellen Sie sich vor, ein Wohnungstausch, zwei Parteien möchten die Wohnung tauschen. Das würde ja bedeuten, dass die zwei Parteien an einem und demselben Tag erstens die beiden Wohnungen ausräumen, umräumen und jeweils dann in die neue Wohnung einziehen und abends im neuen Bett in der neuen Wohnung schlafen. Jeder, der mal einen Wohnungsumzug mitgemacht hat, weiß, das geht oft nicht allzu schnell.
Also müssten zusätzliche Abstellflächen irgendwo zur Verfügung stehen oder sogar zusätzliche Übergangswohnungen, damit die beiden Tauschwohnungen auch mal renoviert werden könnten und. Und dazu kommen dann noch andere, beispielsweise auch soziale Faktoren, die das erschweren. Gerade für viele Menschen ist es wichtig, dass sie weiter in ihrem sozialen Umfeld leben. Also Kinder sollen weiter in die bekannte Schule gehen, Rentner wollen weiterhin zu ihrem Kaffeekränzchen gehen, was auch immer. Das spricht gegen den Tausch mit einer Wohnung, die dann in einem ganz anderen Stadtviertel liegt.
Wie haben die anderen Parteien denn heute im Bundestag darauf reagiert?
Also der Vorschlag ist, muss man sagen, auf wenig Zustimmung getroffen. Beispielsweise die SPD lehnt den Vorschlag als zu bürokratisch ab und verweist dann auch darauf, dass das eben bisher in der Praxis nicht funktioniert hat. Und die Union beispielsweise, die will das Problem Wohnungsnot mit Neubauten lösen.
Die Linke möchte, dass jeder ein Recht auf Wohnungstausch hat, wo es funktionieren könnte, wo aber eben auch die Probleme liegen. Das hat euch Martin Schütz erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt mal Teamabfrage, ne? Welches seid ihr? Ja, seid ihr Team ESC oder seid ihr eher so, boah, geh mir weg damit? Der Eurovision Song Contest, morgen ist es soweit, am Samstag, ist ja so fraktionsmäßig eher auf der Seite, also entweder man hasst das Ding oder man liebt es und macht sich einfach einen Spaß draus. Viele können überhaupt nichts damit anfangen, aber es gibt eben auch Public Viewing. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen skeptisch seid vielleicht und euch ein Freund oder eine Freundin fragt, ach jetzt komm, gib dir mal einen Ruck, ne? Guck doch einfach mal mit uns, das wird lustig. Dann hat unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann für euch jetzt ein paar Tipps, wie ihr gut durch den ESC-Abend kommt.
Der Eurovision Song Contest war schon mal beliebter. Wenn man sich so umhört und fragt,
morgen ist der ESC, guckt ihr das?
Nee, weiß ich noch nicht. Nee,
der ESC interessiert mich eigentlich nicht.
Früher, da war das anders. 2010 haben fast 15 Millionen Menschen zugeguckt, als Lena Meyer-Landrut in Oslo gewonnen hat. Letztes Jahr waren es nur noch 6,5 Millionen Menschen. Dabei kennen viele den ESC und irgendwas verbindet doch fast jeder mit dem Wettbewerb.
Tatsächlich sind das so Kindheitserinnerungen von mir.
Watchpartys, Freunde, Familie.
Das war dann immer so der Samstag, wo man so lange aufbleiben durfte. Da wurden immer alle eingeladen, da gab es so Chips und so und alle saßen auf dem Sofa.
Aber heute ist der ESC für viele einfach nicht mehr so sexy.
Boah, so langatmig und die Musik gefällt mir meistens auch nicht.
Dito, bei mir ist es auch die Musik.
Einfach schreckliche Songs,
weil Deutschland immer nur so schlechte Sänger hat, meiner Meinung nach.
Ja, lange dauert's auf jeden Fall. Mit Pre-Show und allem drum und dran dauert's mehr als 5 Stunden. Über die Musik darf sich natürlich jeder selbst eine Meinung bilden. Das ist der deutsche Titel dieses Jahr. Aber auch wenn der ESC nicht mehr so beliebt ist, es gibt immer noch große ESC-Fans. Paul zum Beispiel.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das schon als kleines Kind so mit 5, 6 Jahren mit meinen Eltern immer geschaut habe und wie es da schon immer eine Party gab.
Mittlerweile guckt Paul mit über 20 Leuten zusammen. Und mit 20 Leuten einen schönen Abend zusammen verbringen, ist ja auch ganz cool. Aber geht das auch, wenn ich mit dem ESC wirklich gar nichts am Hut habe?
Mein Tipp, wenn du dich so gar nicht für den ESC begeistern kannst, ist, versuch dich am Anfang drauf einzulassen und so ein bisschen einfach zu gucken, was kommt und irgendwie zu schauen, was du davon mitnehmen kannst. Also gerade von der Musik und den Auftritten, weil irgendwie glaube ich, dass für jeden irgendwas zumindest dabei ist.
Immerhin, wann kommen wir denn sonst mal dazu, zum Beispiel solche Musik aus Finnland zu hören? Also interessant ist es ja, aber 5 Stunden solche Musik, da kann ich ja so aufgeschlossen sein, wie ich möchte, das ist schon sehr lang. Und auch Paul gibt zu, langatmig ist der ESC auf jeden Fall. Deshalb nicht alleine gucken.
Es hilft natürlich, wenn man sich einen schönen Abend zusammen macht und das auch in so einer Partyatmosphäre zelebriert. Aber da gibt es natürlich auch so ein paar klassische Trinkspiele, ne? Also gerade wenn es ums Voting geht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir früher mal so ein Voting-Trinkspiel gemacht haben. Wenn es Nachbarschaftspunkte gab, das kann ich nicht empfehlen, da wird man zu betrunken von.
Das Drumherum und das zusammen Spaß haben, das ist also das eigentliche Event. Und das sagt auch der Comedian und Moderator Thorsten Schlosser. Der moderiert jedes Jahr in Köln ein großes ESC-Public-Viewing für mehrere hundert Leute.
Es ist halt nur wichtig, dass man mit anderen Leuten zusammenguckt. Den ESC kann man natürlich auch alleine gucken, aber dann ist er völlig unspektakulär, weil es geht ja auch darum, dass man sich Meinungen austauscht. Jeder hat ja dann irgendwie seinen Favoriten. Es wird ja auch gerne und viel gelästert und so weiter. Und daran muss man sich natürlich an diesem Abend mit anderen Leuten reiben, also inhaltlich.
Lästern, vielleicht vielleicht was trinken und einfach eine große Party feiern, klingt ja gar nicht so schlecht. Deshalb kommen auch immer mehr Leute zum Public Viewing, die sich gar nicht für den ESC interessieren, sagt Thorsten Schlosser.
Aber wir kommen hierhin, weil hier die Stimmung immer so gut ist und weil man sich dann mitreißen lassen kann von diesem Event. Die Leute bringen Flaggen mit teilweise, sie kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Es ist so ein bisschen eine Fußball-WM-Stimmung, wenn man es so sagen will. Es ist nur beim ESC noch multikultureller und noch diverser.
Es geht also darum, nicht ein Fernseh-Event passiv zu konsumieren, sondern ein eigenes Event daraus zu machen. Und dann klappt es auch mit dem ESC als Nicht-ESC-Fan. Ja, und dann ist es ja auch egal, wenn es wieder heißt:
Germany, you received from the public votes. I'm sorry. 0 points.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.